dann komme ich zu meinem nächsten Thema. Ich möchte auch mal wieder was erzählen. Also ich komme jetzt. Ja, danke. oder wir wurden eigentlich angesprochen von einem unserer ZNA-Oberärzte oder unserem internistischen ZNA-Oberarzt, der auch unseren Podcast hört. Viele Grüße an Johannes an dieser Stelle, an einen anderen Johannes.
Übrigens, damals noch kein Oberarzt, aber derjenige, der mich zusammen mit der lieben Uta eingearbeitet hat in der Inneren. Also ich habe viel von Johannes gelernt, so was Stationsarbeit und so angeht.
Ja, da ist er ja auch Profi. Und jetzt ist er wieder, ist und hat den Anspruch, immer besser zu werden, ZNA-Profi, was mich sehr freut. Und er hat mir den Hinweis gegeben und ich glaube, das ist was, was viele bestätigen können, die im Rettungsdienst, auf Intensivstationen, im OP, wo auch immer tätig sind oder in Notaufnahmen halt, dass es immer wieder Probleme, Informationsverluste bei der Übergabe gibt von Patienten in kritischen und sensiblen Bereichen. Und dazu gehört die Notaufnahme definitiv, dazu gehört der Rettungsdienst, dazu gehört der Schockraum sowieso und auch der OP und die Intensivstation. Wenn man sich das mal so überlegt, wie oft gibt es Übergaben im Krankenhaus? Ich würde sagen, jede Schicht, sprich dreimal am Tag wird jeder Patient übergeben, sowohl auf Normalstation als auch auf Intensivstation.
Genau.
Nach jeder OP wird der Patient übergeben vom Anästhesie-Team, also vom Pflege- und Anästhesist an den Aufwachraum, an die Anästhesiepflege dort.
In der Mittagsübergabe nochmal kurz.
Ja, genau, da nochmal eben zwischendurch und natürlich von jeder Rettungsdienstpatient wird auch übergeben. Entweder an die Pflege oder kritische Patienten im Schockraum, an ein ganzes Ärzteteam. Und da kann man sich natürlich vorstellen, wer schon im Kindergarten Schille Post gespielt hat, weiß, wie das läuft. Da geht das ein oder andere verloren. Was sind die häufigsten Probleme? Egal, wo diese Übergabe stattfindet, Probleme sind: keiner hört zu. Ich finde das im Schockraum oder im Aufwachraum ist das auch manchmal relativ eindrücklich. Man erzählt da irgendwas und alle sagen, ja, das ist doch hier der Standard, so wie immer. Ja. Da geht vielleicht die Novalgin-Allergie, von der man gerade berichtet, einfach unter.
Ja.
Das ist dann suboptimal. Zweitens, es wird schon am Patienten gearbeitet, während übergeben wird. Auch hier Schockraum oder ZNA oder Aufwachraum prädestiniert. Ja,
da bin ich auch empfindlich. Also da hast du absolut recht. Alle Hände weg, wir machen eine Übergabe, das interessiert die Pflege genauso und das, da haben alle die Füße still
zu. Alle gucken, der eine macht schon mal hier die Blutdruckmessung da dran,
ja,
ja, aber der ist Pulsoxy leitet noch gar nicht ab, wir sind noch unterbrochen, das leitet gar nicht, guck noch mal schnell, ja, dann lässt man selber erstmal auch noch so blöd, guckt dann auch noch mal schnell, ja, ja, und dann ist der Satz, den man gerade eigentlich sagen wollte, weg und dann fängt man wieder von vorne an und vergisst vielleicht das Wichtige. Ich glaube, meistens passiert das nicht, aber es ist halt was, wo man sich bewusst sein muss, dass das einfach blöd ist. Jeder Patient, es sei denn, es handelt sich um eine Reanimation, wo Thoraxkompressionen sozusagen in dem Moment vorgenommen werden müssen, während Übergabe stattfindet, aber jeder Patient hat diese 30 Sekunden maximal eigentlich Zeit, die man da die wichtigsten Sachen.
Ja.
Und natürlich, wenn ich einen kritischen Patienten habe im Schockraum, dann, wo viel schnell passieren muss, da erzähle ich jetzt nicht eine 5-minütige Litanei über den Unfallmechanismus, aber dann erzähle ich nur die Key Facts.
Ja.
Ne? Dann, ganz häufiges Problem, der Empfänger versteht die Botschaft nicht. Mhm. Wir alle kennen ja die 4 Seiten einer Nachricht, das möchte ich jetzt hier nicht erzählen. Alle, die Notfallsanitäter-Ergänzungsprüfung gemacht haben, die mussten ja Kommunikation bis zum Erbrechen lernen, aber das ist so dieses, ja, der Wink mit dem Zaunpfahl, ne? Also Sarkasmus hat leider, ich mag Sarkasmus sehr, aber in der Übergabe halt nichts verloren. Ja. Da geht es um Fakten. Ja, genauso überflüssige Fachbegriffe haben da eigentlich nichts verloren. Also ich versuche eigentlich die Sachen dann so simpel auszudrücken wie möglich, weil ich ja nicht weiß, ob jeder, der vielleicht das verstehen muss, auch das versteht, wenn ich da was von No-Flow, Time, Delay und hast du nicht gesehen erzähle, dann kann ich auch sagen, ja, wir wissen nicht, wie lange der Patient nicht gedrückt wurde. Ja, das versteht dann jeder. Der nächste Punkt ist im Prinzip ist ähnlich, ja, man spricht nicht eine Sprache. Das, finde ich, fällt immer ganz extrem auf, wenn man in der Notaufnahme übergibt, im Schockraum. Man selber, ich glaube, du bist auch so geprimed, so wie ich, wir sind auf ABCDE geprimed, wir sind auf Sample-Anamnese-Schemata geprimed, wir sind auf Kursformate geprimed, wie wir das so machen. Manche Rettungsdienste noch viel, viel mehr, als wir das sind. Und dann kommt man in einen Schockraum, und in diesem Schockraum kennt dieses Kursformat keiner.
Ja, wobei ABCDE mittlerweile.
ABCDE auch sollte da jeder kennen, aber.
Ja, ja, aber du hast
das ist recht. So.
Oder es interessiert keinen.
Es interessiert keinen, alle denken, oh, schon wieder so einer, der mir Buchstaben um sich wirft, ja, der soll mal hier was erzählen, der soll uns mal die kleine Geschichte vom Patienten erzählen. Ja. Sind alle schon von vornherein genervt. So, ich würde mir wünschen, dass wir uns da irgendwie einigen könnten auf ein Schemata, das werden wir aber nicht hinbekommen. Das ist schon in unserem Wirkungskreis nicht möglich. Wie soll man das sozusagen deutschlandweit flächendeckend irgendwie zusammenbekommen? Das wird nicht funktionieren. Ja, und das häufigste Problem, die essentiellen Dinge werden vergessen. Mhm. Also, was ich schon an Übergaben erlebt habe, also es ist immer auch spannend, wenn man mal ärztlichen Kollegen zuhört, die sich gegenseitig was erzählen, ja, in der Übergabe auf Intensivstation. Also, ja, das ist Herr Meier. Herr Meier hat das und das und das und das und außerdem ist seine Ehefrau auch nicht die hellste Kerze auf der Torte. Ja. Und der Hund von ihm hat auch, weiß ich nicht, hier eine Allergie gegen die und die Hundekekse, so übertrieben gesagt. Und um das, was es eigentlich geht, egal.
Ja.
Ja, also ganz, ganz häufig habe ich das schon erlebt. Gut, also muss man das optimieren. Ich glaube, jeder, der kann sich an die eigene Nase fassen und feststellen, dass vielleicht an der eigenen Übergabe noch was
auf jeden Fall
immer besser geht. Ja?
Ja.
Und je häufiger man das macht, desto besser wird das natürlich. Ich versuche das konsequent umzuziehen, durchzuziehen. Ich habe ein Konzept, das stelle ich jetzt vor. Ich weiß, du hast ein bisschen anderes Schemata. Egal, im Prinzip läuft es auf selbe hinaus. Und ich glaube, es geht auch nicht darum zu sagen, das ist das Richtige, sondern es geht einfach darum zu sagen, ich habe was im Kopf, wonach ich einen Patienten übergebe. Mhm. Und das kann man überall so machen. Das kann man in der Zentrenanmahn und Rettungsdienst, das kann man im Aufwachraum so machen. Und man kann das auch ein bisschen abspecken natürlich. Ja, ein ASA-1-Patienten im Aufwachraum, der eine 15-minütige Narkose gehabt hat, den muss ich nicht übergeben, wie einen reanimierten Traumapatienten.
Das, genau.
Dann wird es irgendwann lächerlich. Aber, ne? Dann ein bisschen mit Augenmaß, aber im Prinzip die Grundschemata sollten die gleichen sein. Was sind Grundvoraussetzungen für eine gute Übergabe? Eine Übergabe fängt erst dann an, wenn alle Menschen anwesend sind, die später mit dem Versorgungsprozess des Patienten in den nächsten Stunden, Minuten was zu tun haben. Das heißt, im Schockraum gibt es so lange keine Übergabe, bis sich auch der letzte Allgemeinchirurg dort eingefunden hat, der jetzt gleich das Fast-Sono machen soll. Und wenn er noch nicht da ist, wird gewartet darauf, es sei denn, der Patient stirbt in diesem Moment. Aber normalerweise kann man ja darauf warten. Keiner fasst den Patienten an, bevor die Übergabe geschehen ist. Mhm. Es sei denn, der Patient wird reanimiert und Thoraxkompression und Beatmung weiter fortgeführt werden. Dann ist das etwas anderes, aber dann wird das in der Regel vom Rettungsdienstteam fortgeführt.
Und ich versuche immer, wenn jemand in den Schockraum reinkommt, das ist aber meine Lösung, bevor die Übergabe losgeht, einmal zu fragen, gibt es irgendwas, was wir jetzt machen müssen?
Da erinnere ich mich sehr schön an eine Situation, wo ich dir einen Patienten übergeben habe und du mich genau diese Frage gestellt hast. Ich kann zwar nicht mehr, weiß gar nicht mehr, was es für ein Patient war, aber das
war eine Reha, aber
ja, genau.
Also, es geht mir mehr darum, ist das Beatmungsgerät gleich leer? Also müssen wir jetzt ihn erstmal an die Evita nehmen, um hier weiterzumachen oder wie auch immer.
Genau, das fand ich sehr schön. Einfach müssen wir jetzt genau in diesem Moment irgendwas tun oder können wir diese Übergabe jetzt hier abwarten?
Genau.
Ja? Und das ist, also was ich schon an schlechten Übergaben gesehen habe, fürchterlich, ja, du kommst mit dem Patienten, der ist noch gar nicht, die Trage, da ist die Bremse noch gar nicht festgestellt, da hat schon der eine die Füße in der Hand, der Tubus schwankt irgendwo, die Zugänge sind verloren gegangen unterwegs, weil irgendwie keiner guckt da und alle haben irgendwie nur das P in den Augen und denken, oh mein Gott, ja. Gut, egal. Also keiner fasst den Patienten an, bevor die Übergabe vorbei ist. Dritter Punkt. Absolute Ruhe, spricht nur einer. Es nützt keinem was, wenn, auch das habe ich schon häufig erlebt, der Notarzt möchte eine Übergabe machen, dann wird gefragt, also während er spricht, fragt der Unfallchirurg den Notfallsanitäter, wie denn eigentlich das Auto aussah und ob er davon ein Foto gemacht hat.
Genau.
So, dann denkt man sich, Leute, erstens, vielleicht komme ich da sowieso noch zu. Zweitens ist das jetzt gerade relativ irrelevant, weil ich komme sowieso sicher zum Unfallmechanismus noch. Also also einer redet und das ist der was zu erzählen hat. Alle anderen hören erstmal zu und sind ruhig. Danach macht der Schockraumleader oder der Intensivarzt eine kurze Zusammenfassung der Kernpunkte der Übergabe.
Ja.
Das ist im Aufwachraum jetzt nicht erforderlich, auf Normalstationen auch nicht. Aber ich denke, bei kritischen Patienten sollte das schon ja. so sein. Ja, also wir haben verstanden, das ist Herr Meier. Herr Meier wurde reanimiert bei, was weiß ich, Kammerflimmern bei am ehesten ischämischer Genesis, Kreislaufstillstand. Es wurde dreimal geschockt. Zugänge haben wir das und das und das. Und Herr Meier hat eine Novalgienallergie.
Genau.
Das, so, das sind die Kernpunkte.
So, alles, dass der Übergebene nochmal sagen kann, ja, Moment, das hast du vergessen.
Ja, oder ganz oft, das passiert mir immer wieder, dann höre ich mir das nochmal an und denke, und das wollte ich auch noch sagen. Das habe ich nur, das ist mir noch, jetzt fällt es mir ein. Ja. So, das ist einfach nochmal die eigene Kontrolle. Danach sind Rückfragen auch vom dem Rest des Teams möglich an den Übergebenen. Also da darf jeder was fragen. Da gibt es auch keine dummen Fragen, außer vielleicht zu fragen, hat der Hund eine Allergie gegen den und den Keks, den dieser Patient hat. Aber ansonsten alles, was den Patienten gefragt, kann gefragt werden. Zum Beispiel, gibt es eine Patientenverfügung? Gibt es eine Telefonnummer von Angehörigen? Ist sowas mitgebracht worden, was vielleicht einfach am Anfang nicht erzählt wurde? Und wenn das alles passiert ist, dann wird der Patient umgelagert. Und ganz wichtig, auch dann wird erst das Monitoring gewechselt. Also zum Beispiel vom Rettungsdienst-EKG auf das EKG in der Notaufnahme. Weil alles vorher würde ja implizieren, dass man den Patienten schon anfasst, obwohl die Oberlage noch gar nicht gelaufen ist.
Was ich noch, weil ich es schon häufiger erlebt habe bei uns und in anderen Häusern, aber was ich noch sagen möchte, in dieser Übergabesituation hat Kritik auch nichts verloren. Mhm. Es hat nichts verloren, dass irgendwer dann sagt, warum hat der Patient kein Stiffneck um? Da kann man, also jetzt nur als Beispiel, da kann man in Ruhe danach drüber reden, wenn man möchte, dass der Notarzt, wenn man das Gefühl hat,
dem will man da noch was mitgeben.
Das war doof, dann sagt man, bitte bleib nochmal hier, lass uns da nochmal kurz drüber reden, das ist ja meistens möglich und wenn es gar nicht möglich ist, dann muss man ihn halt anrufen. Aber Kritik in der Übergabesituation hat aus meiner Sicht, das gehört da nicht hin.
Genau, es führt ja auch nur zu, ich schalte auf stur, regelhaft eigentlich, bei dem, der übergibt, ob das jetzt der Notfallsanitäter oder Notarzt ist, völlig egal, der denkt sich, oh mein, was ist denn das hier? Und vielleicht denkt er sich, fühlt er sich auch so ein bisschen erwischt und denkt, ah ja, stimmt, ist gar nicht so blöd, aber egal, ob er das so findet oder nicht, es hilft dem Patienten in dem Moment ja überhaupt nicht mehr, wenn man sagt, da hätte jetzt aber das und das dran gehört, der Patient denkt vielleicht noch auch in dem Moment, wenn er wach ist, Alter, was haben die denn mit mir gemacht?
Ja.
Ne? Und es klar, will man vielleicht dem Notarzt oder irgendwem was mitgeben, für, damit das das nächste Mal nicht passiert, aber dann ist der bessere Weg, das ohne Patientenkontakt einfach in einer ruhigen Minute hinterher zu machen.
Genau.
Das bin ich absolut bei dir. Ich habe das auch schon mehrfach erlebt. Warum ist der Patient nicht intubiert? Ja. Und dann kommt man so, dann erklärt, also ich komme dann immer, ich erkläre dann irgendwas. Das führt aber auch nur dazu, dass dann sagt vielleicht sogar noch, ja stimmt, kann ich nachvollziehen. Ändert aber auch nichts, weil ich bin aus meiner Übergabe raus.
Ja,
ja, das ist einfach blöd.
Ja.
Der Stiffneck ist das klassische Beispiel. Oder
warum hast du Morphin genommen und
nicht genau, Stiffy? Genau, das kannst du jetzt sonst wohin diskutieren. Aber genau, es gibt so viele Sachen, die andere Leute anders machen. Und wir alle wissen, dass es in der Medizin einen einzig wahren Weg sowieso nicht gibt. Und wir wissen auch, dass ganz viel geredet wird.
Genau.
Aber nichtsdestotrotz, in dem Moment hat Kritik nichts verloren.
Ja.
Ja, und deshalb komme ich jetzt zu meinem Konzept. Ich richte mich danach und ich stelle das jetzt auch vor, das ist das sogenannte ESPA-Konzept, viele haben es bestimmt schon mal gehört, das ist ein Konzept, was von der Deutschen Gesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin auch empfohlen wird und ich finde es ein schönes Konzept, weil ich das auch im Aufwachraum zum Beispiel anwenden kann, deshalb benutze ich das. Das ist ESBA, das haben sich jetzt wahrscheinlich alle schon gedacht, wie so ein Buchstabensalat und es schreibt sich S-B-A-R und diese vier Buchstaben stehen garantiert für irgendwelche sind Abkürzungen, genauso ist es in diesem Fall auch. Es steht für Situation. Damit fängt man immer an. Was ist passiert? Was hat der Patient eigentlich? Wer ist das überhaupt? Wie alt ist er? Wie haben wir den Patienten vorgefunden? Wie war der Patient überhaupt präoperativ zum Beispiel? Das ist im Aufwachraumkonzept hier, wenn der Patient nur mit der 88er Sättigung aus der Narkose kommt, aus dem OP. Wenn man aber sagt, ja, er hatte vorher nur eine 90er Sättigung, sieht das ganz anders. Also wenn man sagt, ja, so vorher war alles gut und jetzt ist es oder auch im Rettungsdienst ist es schon relevant für die Klinik zu wissen, ist das ein Patient aus dem Pflegeheim, der eigentlich die ganze Zeit bettlägerig war, oder ist es ein fitter 70-Jähriger, der jetzt gerade bei Hundespaziergang kollabiert ist? Ja. Das macht ja einen ganz himmelweiten Unterschied.
Auf jeden Fall.
Wie weit man das Ganze treibt. So, also S, Situation. B, Background. Wieder schön Englisch. Was hat der Patient für Vorerkrankungen? Mhm. Gibt es irgendwelche Allergien? Nimmt er Medikamente ein? hat er vielleicht irgendeine übertragbare Erkrankung, ist er MRSA-Träger, was weiß ich. Was wurde bisher mit dem Patienten zum Beispiel auf der Intensivstation gemacht? Ne, das ist immer so, wenn man jetzt im OP zum Beispiel einen Patienten übernimmt oder in der Intensivübergabe. Man muss es immer so ein bisschen anpassen auf dann natürlich auf den Ort, wo man das Ganze macht. Aber ich glaube, jeder kann sich was darunter vorstellen. Dann kommt das A von SBAR. A steht für Assessment. Das ist alles, was wir mit dem Patienten an Untersuchungen gemacht haben, was wir erhoben haben. Hier ist jetzt der richtige Moment für ABCDE, Sampler, Vitalwerte, Zugänge, die wir gelegt haben. Was haben wir mit dem Patienten gemacht? Was haben wir therapeutisch gemacht? Wenn er beatmet ist, wie sind die Beatmungsparameter? Auf was laufen Katecholamine, wenn Patient übernommen wird? Das ist zum Beispiel was ich auf Intensivstationen immer frage und meine Kollegen mich wahrscheinlich dafür hassen bei den Übergaben. Manche auf jeden Fall. Ja. Es sind Laufraten von Katecholaminen. Weil meistens betreut man ja so ein paar Tage am Stück irgendwelche Patienten und davon kann ich ja ganz viel ablesen. Wie hat sich der Zustand entwickelt? Ist das was, wo ich jetzt in der nächsten Stunde schon mal hingucken muss? Oder hat das noch ein bisschen Zeit? Also das sind immer so Dinge, ne? Oder wurde die Beatmung eskaliert? Ist der Piep auf einmal 10 und war gestern noch 5? Oder der P-Ins ist jetzt 40 und war gestern noch 30? Komisch. Und keiner hat es mitbekommen. Also das sind immer so die Dinge, die sind wichtig. Und natürlich auch präklinisch ist das maximal wichtig. Und auch bei der Übergabe, was hat der Patient für Zugänge? Ich meine, wenn ich einen Patienten übergebe und sage, der hat nur eine rosa Braunüle und hat aber einen Volumenmangelschock, dann ist das vielleicht was, worüber man sich zeitnah kümmern müsste. Ja. Ne? Und auch da hat dann die Kritik, von der du gerade sprachst, aber natürlich nichts verloren, sondern dann geht es darum, okay, das ist so, aber wir müssen das gleich lösen, das Problem.
Und im Volumen, Mangelschock ist ja nun auch nicht besonders leicht, einen Zugang zu legen.
Genau, also, man kann ja froh sein, wenn man überhaupt irgendwas hat. Ja. Ne? So. Aber egal, also A, Assessment, was haben wir gemacht, wie sind die Vitalwerte, wie liegt die aktuelle Therapie aus und zum Beispiel Beatmungsparameter. Und dann kommen wir zu R. Das finde ich ist der schwierigste Punkt, weil da muss man jetzt ganz die Diplomatie walten lassen. R steht für Recommendation, sprich Empfehlung, was wir meinen, was mit dem Patienten jetzt als nächstes passieren sollte. Kann man zum Beispiel sagen, ich bin zu Ihnen in den Schockraum gekommen, weil Sie ein Traumazentrum sind und ich würde für den Patienten jetzt als nächstes eine Traumaspirale anstreben. Das kann man machen. Diesen Punkt lasse ich aber meistens weg. Ich sage darunter dann einfach nur, und es gibt Angehörige, die sind informiert, die kommen nach. Das hat mit Recommendation nichts zu tun, aber es hat einfach Bezug auf den weiteren Behandlungsverlauf. Ja. Ja. Es gibt eine Patientenverfügung, der Patient würde nicht reanimiert werden wollen, die haben wir mitgebracht.
Gerade in fremden Häusern fällt das natürlich schwer, ne? Also im eigenen Haus nochmal zu sagen, ich würde jetzt so und so weitermachen.
Das ist kein Problem. Ne? Genau, aber wenn man zu einem anderen Haus kommt, kann man ja schlecht da irgendeinem Oberarzt reinreden und sagen, also wenn ich Sie wäre, dann würde ich jetzt aber.
Wobei man auch dadurch, wenn man jetzt mal neutrale Kommunikation, man kann natürlich dadurch auch schön zum Ausdruck bringen, wo siehst du den Fokus oder wo sehe
ich. Was war für mich wichtig? Warum habe ich mich so entschieden?
Ja.
Und ich bin jetzt ins Traumazentrum gekommen, weil ich denke, dass diese schwere Beckenfraktur hier am besten versorgt werden würde operativ. Das impliziert ja schon alles. Ich würde jetzt ein CT machen, ich würde den danach chirurgisch versorgen, wenn es irgendwie Sinn macht. So, ne? Also R, Recommendation. Ich fasse nochmal zusammen. S, Basis. S, Situation. B, Background. A, Assessment. R, Recommendation. Ihr findet das alles in den Shownotes und ich habe von der DGAI auch noch ein schönes Bild dazu gepackt, wie das alles so ausschaut. Ich kann es aber gar nicht oft genug hervorheben. Voraussetzung, damit so eine Übergabe überhaupt funktioniert, ist gute Kommunikation. Und das kann man üben, gute Kommunikation, daran kann man arbeiten. Es gibt, finde ich, immer Menschen, die können das von vornherein ganz gut, so diplomatisch und sich da irgendwie so ein bisschen durchwinden, sage ich mal, und dann klappt das schon und die kommen an irgendwo schlecht an. Es gibt andere, die kennen wir auch alle, die können das gar nicht. Die poltern irgendwie da rum und dann kommt das negativ an und dann redet keiner mehr mit dem anderen und alle schreien sich irgendwann an und schmeißen Laryngoskope. Und was weiß ich. So. Aber es gibt ein paar negative Prädiktoren für Kommunikation. Das hat man untersucht, hat man rausgefunden, hat festgestellt. Egal. Ich will dir mal ein bisschen vorstellen und da kann sich jeder fragen, ob das bei sich im Rettungsdienstbereich oder im Schockraum vielleicht manchmal so ist und vielleicht, ob man da was abstellen kann. Der erste und negativste Punkt sind komplexe Hierarchieverhältnisse. Das heißt, Herr Professor P.D. Dr. Müller, nennen wir ihn mal so, oder Meier, völlig egal, der lässt sich von allen siezen. Gut, das ist ein gutes Recht, wenn er das so möchte. Aber alle haben eigentlich Angst davor, mit dem zu sprechen, weil der rastet sofort aus, wenn ihm irgendwas nicht passt.
Ja.
Wenn der Notarzt kommt und der Patient hat nicht beides das Thorax-Drainage, dann eskaliert er schon, dann ist es schon vorbei.
Ja.
Ja, so, das ist ein, und das ist ein super krasses Hierarchiegefälle, der redet mit seinen Oberärzten auch so.
Ja.
So, das ist, da hat, die trauen sich auch nicht, dem was zu sagen. Ist klar, ne, dem wird, ne, das ist so wie in der griechischen Sagenmythologie, ja, da wird der Überbringer der Nachricht, den werden sie erstmal einen Kopf kürzer machen. So, funktioniert nicht. Das ist auch der nächste Punkt, Angst behindert das Gefühl, freisprechen zu können. Ja, wenn ich Angst habe vor irgendeinem, dann überlege ich mir auch dreimal, ob ich das jetzt sage oder ob ich vielleicht lieber mit meinem eigenen Interesse die Klappe halte. Dann schlechte Kommunikation funktioniert nicht. Oder Kommunikation funktioniert nicht bei hohen Geräuschpegeln, Zeitdruck, sprachlichen Barrieren und Ablenkung. Hohe Geräuschpegel hat man fast in jedem Schockraum, deshalb möglichst Ruhe. Zeitdruck hat man sowieso, weil es handelt sich um Notfallpatienten. Sprachliche Barrieren erleben wir auch immer wieder. Ne? Ja. Das ist leider so. Können wir, ist so. Muss man ja nicht wegreden, ist ja, ja so. Ablenkung, alleine dadurch, dass man Stress hat, dass es ein Notfallpatient ist, ist man abgelenkt. Dann fehlende Standardisierung des Übergabeprozedures ist ein negativer Prädiktor für Kommunikation. Habe ich vorhin hinreichend erklärt, ist so. Das brauchen wir nicht länger erzählen. Unzureichende Einarbeitung und fehlende Ausbildung ist der letzte Punkt und für mich einer der wichtigsten.
Übrigens liefert das ja auch einen schönen Grund. Ich meine, wir beide lassen uns, glaube ich, sowohl im Rettungsdienst als auch im OP und auf Station duzen von den Schwestern. Das ist ja schön. Ich glaube, das ist gut dafür, wenn man Kritik haben möchte. Ich möchte ja, dass mir auch der Notfallsanitäter die Schwester und natürlich auch der Oberarzt, aber der Oberarzt sollte es können, sagen kann, hier, das finde ich, sehe ich anders. Ich glaube, wenn man sich konsequent siezen lässt,
fällt das schwerer.
Fällt das schwerer.
Glaube ich auch.
Und ich glaube, dass es in dem Fall besser ist, um die Kritik, also dass man selbst Kritik bekommt. Positive Kritik.
Genau, glaube ich auch. Das ist nicht der einzige Grund.
Na gut, wir sind beide natürlich
auch noch nicht so alt. Jünger und ich bilde mir ein, dass es auch einfach netter ist.
Ja.
Ich möchte mit den Leuten ja auch gut auskommen und ich finde es auch irgendwie albern. Also ich,
ja, aber ich glaube gerade, dass das jetzt ein negatives, was fachlich.
Genau, ja. Genau. Aber dieses unzureichende Einarbeitung, ich glaube, das ist auch ein großes Problem, was wir im deutschen Gesundheitssystem oft haben, dass Leute da irgendwie hingestellt werden und das ist jetzt hier der Schockraum. Der Schockraumalarm funktioniert so und so. Wenn das klingelt, gehst du dahin. Einarbeitung fertig. Das ist schlecht.
Ja. Ne? Genau. Also eigentlich.
Also da braucht man irgendwie, wer einen Schockraum in einem Traumazentrum bedient, ob jetzt als Chirurg oder als Anästhesist oder als Pflegekraft, der muss irgendeinen Kurs haben. Es muss irgendein Konzept geben. Das kann auch ein krankenhausinterner Kurs sein, wie das da immer läuft, aber es muss ein Konzept geben. Und ich finde, man merkt das auch als Notarzt sofort, wenn man irgendwo reinkommt, ob es ein Konzept gibt oder ob es keins gibt.
Und krankenhauseigene Systeme haben wieder den Nachteil, dass die von außen kommen, es nicht kennen können.
Genau, weil es nur da so ist und weil's irgendwo anders so ist.
Genau.
Ja, obwohl sich die ja dann meistens auch irgendwie orientieren an einem etablierten System und zumindest diese Buchstabenschemata meistens beinhalten. Und das ist besser auf jeden Fall als gar kein Konzept.
Ja.
Also das ist definitiv. In den Shownotes habe ich für euch, habe ich schon gesagt, dieses ESPA-Konzept als strukturierte Übergabe mit einem Bildgefühl eingefügt aus dem DGAI-Artikel zu dem Thema. Und außerdem habe ich noch ein Übergabeprotokoll für den Rettungsdienst gefunden aus Dortmund, die auch ESPA verwenden. Und das habe ich euch da verlinkt. Das finde ich sehr schön gemacht. Ihr werdet einiges wiedererkennen von dem, was ich erzählt habe. Aber die haben das wirklich standardisiert und das soll angeblich in Dortmund in jedem Krankenhaus so laufen und von jedem Rettungsdienst da so umgesetzt werden.
Super.
Fände ich gut. Aber Tom, du hast ein bisschen anderes Konzept, oder?
Ja, also ich will gar nicht sagen, ich finde ESPA super und ich nutze, und im Endeffekt hast du ja schon ganz deutlich gesagt, es geht darum, dass es möglichst standardisiert ist. Also dass möglichst, ihr müsst euch ein Konzept suchen, was für euch funktioniert. Und für internistische Notfälle nutze ich auch ESPA.
Okay.
Und im OP nutze ich auch ESPA, sowohl im Aufwachraum als auch an Übergabe auf Intensivstationen. Wo ich ESPA nicht nutze, weil ich es ein bisschen schicker finde, ist bei Traumaübergaben, da nutze ich ADMIST. Da packen wir auch nochmal, die Jungs von Notfallmedizin haben ein super Video dazu gemacht, das mit rein. Einfach, weil das ein traumaorientierteres Übergabeschema ist. Das funktioniert für innere fast gar, also für internistische Notfälle fast gar nicht. ADMIS steht für Age, also Alter des Patienten, zusammen mit Name, wenn man den Namen hat. Time, also Zeitpunkt des Unfalls. Mechanismen, also Unfallmechanismus.
Was ist passiert?
Was ist passiert? Injury, Verletzung, welche Verletzungen hast du festgestellt? Symptome, also ABCDE, Critical Bleeding, Airway, alles was dazugehört. Dann T für Treatment. Welche Maßnahmen wurden ergriffen? Narkose, Zugänge, Tranexamsäure und so weiter. Da können auch alle Allergien Angehörige rein. Genau, das ist ADMIST. Es ist einfach ein anderes Konzept, das
es beinhaltet mehr spezifische Sachen für Trauma, während bei ESPA das alles ja unter Assessment einfach zusammengefasst wird. Und das ist, glaube ich, wenn man, ich mache bei Trauma ist im Prinzip genauso, ich mache auch von Kopf bis Fuß meine Befunde und so weiter und so fort. Aber wenn man sich daran langhangelt mit dem ADMIS-Schema, dann hat man einfach noch mehr Eselsbrücken, so möchte man denn für die einzelnen Dinge.
Am Ende bleibt wichtig, dass ihr euch ein Übergabe- oder zwei Übergabeschemata sucht, an denen ihr euch langhangelt, weil ohne ein festes Schema im Kopf vergesst ihr garantiert, man vergisst eh Sachen, aber dann vergesst ihr mit Sicherheit Sachen.
Und vor allem die wichtigen Dinge vergisst man dann. Ja. Also weil wenn man von einem, sag ich mal, beeindruckenden, in Anführungsstrichen, Einsatz kommt, irgendwo hin und ist froh, dass man diesen Patienten los wird, da bleiben einem ja Dinge im Kopf von diesem Einsatz, die vielleicht für die Weiterversorgung völlig irrelevant sind, aber die ihr als prioritär in eurem Unterbewusstsein sozusagen wollt. Und das erzählt ihr dann, aber wie gesagt, die Novalgienallergie vielleicht nicht, und das wäre einfach schade, wenn eure gute präklinische Versorgung daran scheitert, dass ihr da irgendwas vergesst.
Genau. Und als Abschluss nochmal, was ich auch sehr wichtig finde, wenn ihr eine Übergabe bekommt und ihr der Leader in dem Moment seid, fasst nochmal zusammen, was ihr verstanden habt. Nur so können Fehlinformationen ausgeschlossen werden.
Genau.
Okay.
Ja, das war das Übergabeschemata oder wie wichtig uns das ist. Und